Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Ich habe mich sehr auf diese Predigt gefreut. Übrigens, die Predigtreihe mit den drei Themen, da kam mir der Gedanke, wir hatten eine Sitzung von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und ein nicht unbekannter Apotheker von Rothenburg war anwesend und hat darauf hingewiesen, dass die jüdischen Mitbürger im Lande wieder geplagt werden und sich fragen, ob sie sich verstecken müssen. Und dann habe ich mir gedacht, ich liebe dieses Volk so sehr, warum mache ich nicht in der Adventszeit aus diesem Volk uns Erlöser bekommen, eine Predigtreihe von drei Predigten, das ist heute die zweite. Und auf die habe ich mich besonders gefreut. Ich habe ja letztes Mal angefangen, als ich gepredigt habe und gezeigt, dass das Urevangelium, vom Urevangelium bis zum Ziel aller Dinge, die Heilsgeschichte aus der Vogelperspektive und habe das letzte Mal aufgezeigt von 1. Mose 3, Vers 15, dass es einen Kampf gibt, der sich vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel durchzieht und dass dieser Kampf stattfindet zwischen der Frau, Eva, und ihrem Samen, die dann durch Generationen weitergeht, die Sache, und zwischen der Schlange und ihrem Samen. Und der Antisemitismus ist ein Teil dieses Kampfes. Es geht darum, wer am Ende gewinnt. Ich kann euch sagen, nach der Aussage der Heiligen Schrift gewinnt die Frau und ihr Same. Und das hängt heute auch mit Abraham zusammen. Wir gucken uns das an. Und zwar, die Rolle Abrahams ist besonders drin. Ihr seht hier nochmal den Überblick, den ich das letzte Mal gezeigt habe. Und es ist so, dass eine Linie geht. Es geht immer um Plussamen, Eva und ihr Same. Und dann eben Sem. Und dann Noah, Sem, Abraham, Isaac, Jakob alias Israel. Dann geht es über David, über Judah zu David und dann schließlich zu Maria und Josef. Wobei das Kind nur von Maria empfangen wurde als Jungfrau. Aber Josef war der legale Vater und er war vom Stamm Davids. Und er hat dann praktisch die Linie weitergereicht an seinen legalen Sohn. Es gab das Konzept mit der Levirats-Ehe, dass sozusagen die Linie entweder körperlich durchgeführt werden kann oder eben über die legale Seite. Und Gott wollte ein großes Wunder tun. Und deswegen ist die heilige Familie mit Maria und Josef und Jesus sozusagen der ultimative Same. Jesus ist der ultimative Same Abrahams. Und wenn ihr das anguckt, das sind verschiedene Etappen. Das deckt Jahrtausende ab. Und Gott hat es immer im Blick behalten und es wurde immer angefochten. Dass diese Linie angefochten wurde, darauf gehe ich das nächste Mal ein, mit dem dramatischen Abschluss, dem letzten Tag dieser Welt, wie sie jetzt ist, auf den wir zusteuern, der dann ist von Gott, weiß ich weiß auch nicht. Das kann bald sein, das kann noch lange dauern, das ist in Gottes Hand und es gebührt sich kein Prediger, über irgendeinen Tag zu rätseln, wann der ist, weil der Herr gesagt hat, das ist uns nicht gesagt und Gott schießt sich nicht ins Bein und offenbart sozusagen etwas, was er nicht offenbaren will. Deswegen, wir sollen bereit sein, schon seit dem ersten Jahrhundert sollen wir bereit sein für die Wiederkunft Christi. Das ist ja auch Adventszeit jetzt und die ganze Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu, Advent heißt ja Kommen, und dem Wiederkommen Jesu am Ende der Zeit, das ist jetzt diese unsere Zeit. Und deswegen ist es immer richtig, wenn wir warten, auch wenn wir nicht wissen, wann dieser letzte Tag ist. Aber ich gehe das nächste Mal auf den letzten Tag ein und wir werden sehen, das wird einen ungeheuer dramatischen Abschluss geben. Und in dem Zusammenhang gehe ich auch nochmal auf diese Linien ein und zeige im Überblick, wie das angefochten worden ist über die Jahrtausende und immer wieder der Versuch war, die Linie der Verheißung zu vernichten. Und darauf gehe ich heute nicht ein. Heute geht es mir darum, die Basis. Warum ist diese Linie so unglaublich wichtig? Warum Abraham? Was steckt dahinter, ja? Und wir werden das sehen. Es geht um das Leben Abraham. Gott hat ihn als ein Exempel so stark hervorgehoben in der ganzen Bibel, dass er noch Jahrhunderte später, als Mose fragt, mit wem er es zu tun hat, aus dem brennenden Dornbusch sagt Gott: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So wollte Gott bekannt sein in aller Welt. Und Und dann offenbart er sich als Ich bin, der ich bin. Da kommt dann noch was Neues dazu, was er Mose erklärt. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber es ist ähnlich wichtig. Und wir gucken uns in diesem Zusammenhang heute diese Stellen an, diese Sachen an, die wir hier haben. Es geht bei Abraham geht es darum, dass er in dieser Hinsicht eine zentrale Rolle hat. Es gibt einen Segen, Abrahams Segen. Und dieser Segen ist für alle. Es geht nicht um ein Volk, es geht um Segen für die ganze Menschheit. Und Abraham in einem anderen Erlebnis, Kernerlebnis seines Lebens, wurde von Gott auf die Probe gestellt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Dazu gleich noch mehr. Wir haben das gerade gelesen. Und viele mögen sich fragen, warum das? Das ist ja eine absolut komische Geschichte. Und es ist eine absolut komische Geschichte, ja. Und es ist verboten, später in der Tora Gottes durch Mose ein Menschenopfer darzubringen. Die Israeliten brachten keine Menschenopfer dar, wenn sie rechtgläubig waren. Es gab israelische Väter, die das gemacht haben. Ahas zum Beispiel, ein Sohn Davids, hat einen Sohn im Götzendienst geopfert. Das war völlig verkehrt. Gott hat sozusagen diese Geschichte auch benutzt, um Abraham hervorzuheben und gleichzeitig deutlich zu machen, dass er wollte, dass er stattdessen eben diesen Widder, diesen Schafsbock, den männlichen Schafsbock opfert. Und zwischen diesen beiden Dingen, diesen Segen für alle und dem Opfer für alle auf Moria, der Ort ist sehr, sehr relevant. Der Name ist ungeheuer wichtig. Der kommt zweimal im Alten Testament vor. Das war nicht irgendein Ort, Leute. Das war ein ganz, ganz bestimmter Ort. Für den musste er 3 Tage reisen, um dahin zu kommen. Und er hat ihm das Land gesagt, das Land Moria. Und dann hat er gesagt, ich zeige dir dann, ich nenne dir den Berg, wo du das machen sollst. Und ihr werdet staunen, welcher Platz das war. Und dann ist es darum, dass Abrahams Name geändert wird. Wir haben Kapitel 12, wir haben Kapitel 22, jetzt gucken wir uns ein bisschen an heute. Und dann in Kapitel 17 im Zentrum von der Abrahamsgeschichte, die in der Bibel übrigens nicht Abrahamsgeschichte heißt, sondern die heißt Toledot. Toledot, Ele Toledot Terra. Das ist was Eigenartiges im ersten Buch Mose, dass die Überschriften immer vom Vater her sind. Der Vater wird genannt, das ist die Toledot von Terra. Und Toledot ist das, die Geburten oder das, was hervorgebracht wird von. Das, was aus Terra gekommen ist, ist unter anderem ein Sohn, Abram. Und dann geht es von Kapitel 11 bis dann 25 geht's sehr lang innerhalb von dem, was die Bibel sagt über einzelne Menschen. Der Mann war ungeheuer wichtig. Geht es um Abraham. Abraham zuerst. Und dann wird in Kapitel 17 sein Name geändert. Und Gott gibt ihm die Beschneidung. Und er sagt ihm, dass sein Name geändert wird von Avram zu Avraham. Und Av ist Vater und Raham ist die Menge. Ein Vater wird von irre vielen Menschen, unzählig vielen Menschen, so wie die Sterne im Himmel, die man nicht zählen kann. Und Leute, wirklich, es ist nicht nur ein Volk, das von ihm kommt, da sind viele, viele Völker aus ihm hervorgegangen. Durch Hagar, das sind die Ismaeliten, durch Sarah, das ist Isaak. Und dann durch Keturah, da kommt nochmal, nachdem schon Sarah gestorben war und nochmal geheiratet, da kommen noch irre viele Völker hinzu. Das ist, im ersten Jahrhundert konnten sich so viele Menschen auf Abraham als Stammvater berufen, das war schon sehr beeindruckend und ist bis heute beeindruckend. Ein Großteil der heutigen Menschheit sieht sich im Zusammenhang mit Abraham. Normalerweise würden alle Moslems sagen, dass wir von Ismael abstammen. Also als Moslem sozusagen, die Araber sind von Ismael und das ist nicht daneben. Das heißt, Abraham ist faktisch tatsächlich Abraham ein Vater vieler Völker geworden. Aber am Ende merkt man, er ist ein Vater von allen. In Römer 4 steht dieses eine Ding, dass Gott 2 Bündnisse mit ihm geschlossen hat in Kapitel 15 und 17. Das eine betrifft das Land. Davon habe ich erzählt bei dem Opfer zwischen den Stücken, wo Gott sagt, wenn ich gebe dir das Land. Als er fragt, woran soll ich wissen, dass ich das Land wirklich kriege? Und in der symbolischen Art und Weise sagt Gott ihm in 1. Mose 15, ich gebe dir das Land und wenn ich das nicht mache, könnt ihr mich in Stücke schlagen. Das ist die Symbolik des Opfers zwischen den Stücken. Das kann natürlich nie passieren. Aber Gott sagt damit, wenn ihr nachweist, dass ich gelogen habe, dass ich meine Verheißung nicht erfüllt habe, dann höre ich auf, als Gott zu existieren. Dann wird natürlich die Welt auseinanderfallen. Das geht natürlich nicht. Aber ihr merkt, wie dramatisch das ist. Dieser Kampf zwischen der Schlange und ihrem Samen und der Frau und ihrem Samen über diese Linie von Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Das ist so dramatisch. Das geht um die Existenz der Welt. Und deswegen beendet auch der Tag des Herrn schließlich diese Welt. Darüber predige ich das nächste Mal. Es wird eine dramatische Zuspitzung geben. Der Antisemitismus wird nie aufhören. Er wird nur noch schlimmer werden, nur es wird einen Unterschied geben. Im letzten Kampf stirbt nicht Israel, sondern die heidnische Menschheit, die Israel vernichten wird. Alle. Aber das ist heute nicht das Thema. Darüber predige ich das nächste Mal, wenn ich über Sacharja 12 und über Sacharja 14 predige. Und jetzt geht's heute sozusagen um Jitzrak, Abraham und sein Sohn, die Linie. Jitzrak heißt, man wird lachen. Gott hat absichtlich gewartet, bis der Mann, als der geboren wurde, war der 100. Und seine Frau war 90, Leute. Das war ein Ding. Und als Abraham es hörte, hat er es geglaubt und hat gelacht und ist auf ein Angesicht gefallen, hat gebetet. Er hat es geglaubt. Beide haben gelacht, aber Sarah hat ungläubig gelacht. Nachher hat sie es abgeschritten. Du hast gelacht. Nein, ich habe nicht gelacht. Sollte Gott etwas unmöglich sein, sagte Gott, als er mit zwei Engeln zusammen ihn besucht hat und Abraham sozusagen hatte gelacht und Gott hat es mitgekriegt. Sie war hinter der Tür sozusagen, hat sich versteckt und zugehört, gelauscht, während die drei Gäste mit sich ihrem Mann unterhalten haben und dann hört sie ihren Namen und der Name ist geändert. Der ist nicht mehr Sarai wie früher. 89 Jahre lang hieß sie Sarai. Und dann hat Gott Abraham in Kapitel 17 besucht, den Bund der Beschneidung gegeben und dann nennt Gott sie neu. Sie soll Sarah heißen, weil der Erbe nicht durch Ismael kommt, sondern der Erbe kommt durch sie. Und Gott hat das deswegen gemacht, dass dieses Isaak-Wunder geschieht, dass wir merken, der Anfang der speziellen Heilsgeschichte, wo das eine Volk entsteht, ist ein Riesengotteswunder. Eine Frau, die lange, lange, lange jenseits ihrer Menopause war, das war längst abgehakt, erlebt durch ein Riesenwunder die Geburt eines Kindes, das eigentlich nicht geboren werden konnte und das nur geboren wird, weil es heißt, sollte Gott etwas unmöglich sein. Hayipale me Adonai davar auf Hebräisch. Und dieses Thema erstreckt sich von dort quer durch die Bibel, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und immer wieder kommt dieses Volk an den Rande des totalen Ruins und der totalen Vernichtung. Und immer wieder reißt Gott den Karren um. Er verfolgt die Heilsgeschichte von Generation zu Generation über Jahrtausende. Das sind 4000 Jahre seit Abraham. 4000 Jahre existiert dieses Volk und ist zum Segen. Und jeder, der sich gegen dieses Volk aufgestellt hat, musste sozusagen ins Gras beißen. König für König, Armee für Armee und immer wieder. Deswegen warne ich alle, die ihre Hand an Israel legen wollen. Macht das nicht. Abrahams Segen ist für alle. Gott entscheidet das in diesem Text. Und er scheidet und sagt, und der Herr sprach zu Abraham, geh für dich aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, in ein Land, das ich dir zeigen werde, dann werde ich dich zu einem großen Volk machen. Werde dich segnen, deinen Namen groß machen, dann sei ein Segen. Und ich werde segnen, die dich verfluchen, werde ich verfluchen, und in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da ging Abraham genauso los, wie ihm der Herr gesagt hatte. Ich spring zu Vers 7. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen werde ich dies Land geben. Das ist der Basistext, das ist der grundlegende Text. Was geschieht hier? Das Prinzip des Glaubens wird geboren und illustriert in einer ganz besonderen Art und Weise als Samen des Segens für alle Völker, alle Geschlechter, auch für uns. Jeder, der hier an Jesus Christus glaubt, ist ein Kind Abrahams, ist ein Sohn und eine Tochter Abrahams. Nicht fleischlich, die meisten von uns nicht fleischlich. Einzelne stammen auch von Juden ab. Ich war sehr bewegt, als Schwester Warnecke das geschildert hat, wie sie dann merkte, sie hat sich verbunden gefühlt mit Israel, wie sie merkte, dass beide Linien zu Juden führen. Als sie das feststellte und sich deswegen in Israel im Jordan taufen ließ. Es gibt also Juden unter uns. Es gibt auch Juden, die Jesus als Messias erkannt haben. Aber die meisten von uns sind einfach normale Heidenchristen. Und wir sind geistlich geprägt von dem, was hier geschieht. Was bietet Gott an? Gott bietet ihm an, dass er alles aufgibt. Leute, in der Antike damals, alles aufzugeben. Er sagte ihm, geh für dich. Und das ist auf Hebräisch, lech lecha. Ich habe das ein bisschen übersetzt. Das ist eigentlich ein hebräisches Idiom, aber hier habe ich gesagt, geh für dich, um das nachzuempfinden. Dieser Befehl kommt zweimal im Leben von Abraham. Zwei Texte starten so. Das eine ist 1. Mose 12, das hier. Das andere ist 1. Mose 22. Und in dem ersten Text fordert Gott Abraham auf, dass er alles aufgibt. Sein Land, seine Verwandtschaft, sein Vaterhaus. Und dass er sich verletzlich macht, dass er sich total in Gottes Hand begibt und das große Risiko eingeht, in der damaligen Welt als Flüchtling und Wanderer und Fremdling von anderen umgebracht zu werden. Und er hat ein Leben geführt, wo er praktisch mit Gott von Null anfängt und er gehorcht. Vers 4 habe ich mitgelesen, er ging los. Da ging Abraham genauso los, wie ihm der Herr gesagt hatte. Und dann geschieht es, dass Gott das erfüllt, sein Teil. Es ist sozusagen ein Abkommen, ein Deal zwischen den beiden. Und Gott fängt an, das zu tun. Ich werde dich zum großen Volk machen, das ist geschehen. Ich werde dich segnen, ich werde deinen Namen groß machen. Abraham ist einer der berühmtesten Menschen aller Zeiten, in aller Welt. Durch die Bibel, durch den Koran, durch die Juden. Es ist wirklich, es ist genau so gewesen. Aber es geht nicht darum, dass ein Mann berühmt ist. Es geht darum, dass ein Mann wichtig ist. Dieser Mann ist der Schlüssel zum Segen. Man muss so wie Abraham glauben, um das zu erfahren, was Gott segnen will. Und der Segen ist ewiges Leben im Reich Gottes. In einem Reich Gottes ohne Sünde, ohne Hass, ohne Antisemitismus, ohne Krieg, ohne Mord. Und die Leute kommen da rein. Ich bin sehr dankbar für dieses Bild. Dieses Bild, ich werde das nachher noch darauf eingehen. Dieses Bild, ne? Ihr werdet sehen, es hängt stark mit der Predigt zusammen von heute. Es ist wie die Tür, das Kreuz dort in eine neue Welt. Während die alte Welt vergeht und während alle sich baden können und sich reinwaschen können im Blut Christi, das vom Kreuz kommt und den Zutritt haben in die neue Welt. Das ist genau das, was hier geschieht. Ich werde dich zum großen Volk machen. Ich segne deinen Namen groß machen, dann sei ein Segen. In dir werden gesegnet alle Geschlechter der Erde. Das erste Buch Mose hat als ein Kernthema Segen und Fluch. Zuerst gab es nur Segen. Bei der Schöpfung, den Segen auf den Mann und die Frau, dass sie fruchtbar sein können und die Erde erfüllen können. Aber dann mit der Sünde und dem Abfall von Gott kam der erste Fluch und traf die Schlange und den Ackerboden. Und dann kam der erste Mord und dann traf es den Mörder, der verflucht wurde, weg vom Acker. Und so ging es weiter und man merkt, wie das explodiert und wie die ganze Menschheit so verrottet wird von der Sünde, dass Gott schließlich die Sintflut schickt. Und dann stemmt Gott seinen Gnadenbund mit Noah und allem Fleisch gegen die Korruption unserer Natur durch die sündhafte Natur und blockiert das Gericht. Er sagt, dass er nie wieder wegen der Sünden der Menschen eine Sintflut schicken wird und die Gottes Gnade, Gottes Liebe zu uns Menschen stemmt sich gegen unsere sündhafte Natur und mit diesem Mann öffnet er eine Tür. Es reicht ja nicht, dass nicht geflucht wird. Du brauchst Segen, um leben zu können. Und mit diesem Mann öffnet er eine Tür für alle Völker. Und er öffnet ein Prinzip. Abraham hat Gott geglaubt, 1. Mose 15, Vers 6, und das wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Gott hat ihn zappeln lassen. 75 war, als er hier gehorchte, und Jahrzehnte hat er kein Kind. Und das ist auch ganz eigenartig. Warum macht Gott das? Gott wollte zeigen, dass allein aus der Kraft des allmächtigen Gottes, durch sein Wort, weil er es sagt, geschieht es, wird er ein Kind haben. Und das Wunder geschah nicht mit Hagar und Ismael. Das war sozusagen der Mensch, der versuchte, Gott zu helfen, dass er seine Verheißung erfüllt. Es geschah, als alles menschliche Hoffen erstorben war. Und dann kriegte er dieses Kind Isaak. Und aus Isaak kam Jakob. Und aus Jakob, er wurde verwandelt zu Israel, kam das Volk Israel. Und dann kam auch Juda aus ihm und schließlich David und am Ende auch Jesus von der Jungfrau Maria. Es ist ein Segen für alle Völker. Und weil Abraham gehorcht hat, er hat praktisch seinen Part erfüllt, seinen Deal erfüllt. Und deswegen hat Gott geschworen und hat gesagt, was für ein Gott er ist, als er sich offenbart, auch dem Mose offenbart, dass er die Gnade, die er Abraham zugesagt hat, in seinem Bund bewahrt auf 1000 Geschlechter. Und wenn du für ein Geschlecht 40 Jahre ansetzt, dann sind das 40.000 Jahre. Die sind noch lange nicht um. Das heißt, hier kämpft Gott, um zu zeigen, dass er treu ist und dass er nicht lügt. Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Aber ihr merkt die Dynamik hier. Wenn man das machen könnte, wenn man alle umbringen könnte, den Samen Abrahams umbringen könnte, und wenn sich die Verheißung Gottes auch mit dem Land nicht erfüllen würden, dann würde Gott sagen, ich höre auf zu existieren. Deswegen ist das so ein wahnsinniger satanischer Angriff immer auf dieses Volk. Die Schlange will immer und immer wieder neu den Samen der Frau vernichten, wird es aber nie schaffen. Dann aber geschieht das Unglaubliche. Und scheinbar attackiert Gott die eigenen Verheißungen. In Kapitel 22 kommt noch einmal eine Szene im Leben von Abraham, wo Gott etwas sagt, was alles auf den Kopf stellt, was er erlebt hat. Der Mann ist jetzt nicht nur 100, er ist weit über 100. Unser Sohn Isaac ist wahrscheinlich ein Teenager. Und Gott hatte systematisch praktisch die Linie der Verheißung und den Segen, dass der Samen kommen würde, durch den alle Welt gesegnet würde, eingegrenzt auf diesen einen Sohn. Deswegen sagt Gott dann in Kapitel 22, wir haben das in der Schriftlesung gehört und ich beschränke mich jetzt nur auf die wichtigsten Verse, um das nochmal zu rekapitulieren. Und es geschah nach diesen Geschichten, da stellte Gott Abraham auf die Probe. Und wir wissen, was der Test war, was die Probe war. Die Probe war, liebt Abraham die Gaben Gottes mehr als den Geber? Das ist die Probe. Leute, diese Probe erleben alle Gläubigen. Christus formuliert das so, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich, in der Version von Lukas, täglich, und folge mir nach. Uns sind die größten Verheißungen gegeben wie Abraham. Wir sind Könige und Königinnen der zukünftigen Welt. Aber an dem Punkt hält Gott fest daran, liebst du mich mehr als die größte Segnung, die ich dir gegeben habe. Man kann dagegen aufstehen. Man kann dagegen rebellieren, man kann sagen, was Gott hier macht, ist unmöglich. Du kannst eine Schere nehmen und dieses Kapitel aus deiner Bibel rausreißen und rausschneiden. Ich gebe dir den Rat, mach das nicht. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Aber man muss sich in Abraham hineinversetzen. Und mir ist es genauso gegangen wie dir. Ich habe mich vorbereitet auf diesen Text. Ich mache das öfters in der Nacht zwischen meinem ersten und zweiten Schlaf. Und dann habe ich mal das gelesen auf Hebräisch und ich habe fürchterlich geweint. Es hat mich so ergriffen. Die Bibel hält sich sehr zurück. Hier wird fast nichts gesagt über das, was im Herzen Abrahams vorgeht. Es wird nur gesagt, er steht auf und macht das alles. Da stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham, der antwortete, hier bin ich. Er sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh für dich zum Lande Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Geh für dich. Das ist wieder das Lech Lecha. Geh. Und während er in Kapitel 12 seine Vergangenheit geopfert hat, opfert er hier die Zukunft. Alles, was Gott ihm gegeben hat als Segen, auch den Segen des Heilands für die ganze Welt, den Segen, der alle Welt erreichen soll, alles das soll er auf den Altar legen. Er hatte zwei Aussagen Gottes. Die eine, in Isaak soll dein Geschlecht gerechnet werden, und die andere, opfere Isaak, den einzigen Sohn, den du lieb hast. Und Hebräer 11 sagt uns, wie er selber dieses Rätsel gelöst hat. Wie kann es sein? Er wusste, Isaak wird heiraten, Isaak wird Kinder haben und die Linie der Verheißung wird durch Isaak gehen. Aber bei einem Brandopfer bleibt nur Asche übrig. Das ist eine Kremation. Da ist nur Asche übrig. Und Hebräer 11 sagt, er glaubte, weil er dieses Wort bekommen hat, Gott kann diesen Sohn selbst, wenn ich ihn geopfert habe zum Brandopfer, kann ihn auferwecken. Und er macht alles und er zieht das Messer und ist bereit, jetzt seinen Sohn zu schlachten. Und dann kommt das Göttliche, halt! Tu dem Sohn nichts an. Und dann spricht Gottes Engel einmal und stoppt das Ganze. Und das zweite Mal spricht der Engel wieder und sagt dieses vom Himmel, Vers 16. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, weil du diese Sache ausgeführt hast, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, deinen einzigen. Ich werde dich wirklich segnen, dass ich deinen Samen so stark vermehre wie die Sterne des Himmels, wie den Sand am Strand des Meeres, dass dein Same in Besitz nehmen wird, die Tore seiner Feinde, dass ich segnen werden in deinem Samen alle Völker der Erde darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Abraham war kein sündloser Mensch. Als er log und sagte, seine Frau sei nicht seine Frau, sondern eben seine Schwester, stimmte das halb, weil sie war die Halbschwester. Aber dadurch war er fast dabei gewesen, die Verheißung der Heilsgeschichte, diesen seidenen Faden an das Ding mit der Schere abzuschneiden. Weil seine Frau verschwand vor der Geburt von Isaac im Harem von Abimelech. Das war eine schwere Sünde. Und Gott musste extra eingreifen und den Abimelech schlagen und all seine Leute schlagen und keine Frau konnte mehr ein Kind kriegen, um das zu stoppen, um die Frau zu schützen. Ich meine, für Lot, das war sein Neffe, hat er 318 Mann genommen, ist in den Krieg gegangen, um Lot zu retten. Seine Frau war nicht bereit, so zu retten. Asche auf sein Haupt. Aber Gott hat ihm seine Sünden vergeben. Und wir werden sehen, dass Christus am Kreuz auf Golgatha auch für ihn gestorben ist und auch für Isaac gestorben ist und auch für David gestorben ist. Er hat geglaubt und das ist der Weg. Du musst nicht sündlos sein, sondern du musst nur Gott vertrauen, dass das Opfer Christi am Kreuz genug ist für dich und er reinigt dich von allen deinen Sünden. Und das ist genau das, was Gott hier beabsichtigt hat, am Anfang der Heilsgeschichte zu sagen, wo die Heilsgeschichte ganz speziell wurde und in einem Volk einmündete, ist genau das hier. Das ist das Wunder. Abraham ist ein Vater für uns alle. Man hat in Galater 3 wird diese Linie mit dem Samen aufgegriffen und ich lese das mal in Galater 3, Vers 5 folgende. Der euch nun den Geist darreicht, und Machttaten unter euch wirkt, macht er das aufgrund der Werke des Gesetzes oder aufgrund des Glaubens an das Gehörte, also an die Predigt. So wie Abraham Gott geglaubt hat und ihm das zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Das waren die Sterne da in Kapitel 15, 1. Mose 15. Er hatte kein Kind, null, zero. Und dann nimmt Gott ihn an die Hand und führt ihn raus und zeigt ihm den Sternenhimmel. Und er war überwältigend in dieser Wüste, wo er dort war, oder in dieser ganz klaren Nacht, wo er war. Kannst du die zählen? Nein. So viele Kinder wirst du haben. Und von null auf unendlich viele glaubt er das einfach. Ich meine, das ist schon eine Leistung. Von null auf unendlich viele. Und diesen Glauben möchte Gott von uns, dass wir das glauben, was wir nie schaffen, was wir nie geschafft haben. Und wenn wir es glauben, dann wird er uns gewaltig segnen. Dem Punkt ist Abraham der Vater des Glaubens für die gläubigen Juden, die körperlich, fleischlich von ihm abstammen. Und er ist auch Vater des Glaubens für alle anderen Völker. Es wird irre viele Menschen geben in der Ewigkeit und wir können die treffen und wir können mit denen reden und ihre Geschichte erfragen. Das wird immer dasselbe sein. Erkennet darum, dass die, Vers 7, welche des Glaubens sind, dass diese Abrahams Kinder sind und die Schrift, weil sie vorhergesehen hat, dass Gott die Völker aus Glauben gerecht mache, verkündigte sie Abraham zuvor das Evangelium, in dir werden alle Völker gesegnet werden. Jeder christliche Gottesdienst ist ein Zeugnis dafür. Dass wir heute hier sind, ist ein Zeugnis dafür von diesem Segen. Was bringt uns hierher? Wir sind Gesegnete. Sodass die aus dem Glauben gesegnet werden, zusammen mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus des Gesetzes werken sind, stehen unter einem Fluch, weil geschrieben steht, verflucht ist jeder, der nicht beständig bleibe in allem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offensichtlich, weil der aus Glauben Gerechte leben wird. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer alles tut, wird dadurch leben. Christus hat uns freigekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ward ein Fluch für uns, weil geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abrahams die Völker erreiche in Christus Jesus, auf dass wir die Verheißung des Geistes empfangen durch den Glauben. Denn ihr alle, die auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist nicht mehr Jude oder Grieche, da ist nicht mehr Sklave oder Freier, da ist nicht mehr Mann oder Frau, denn ihr seid alle einer. Also nicht eins, sächlich, sondern einer. Wir sind einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christi seid, dann seid ihr folglich Abrahams Samen gemäß der Verheißung Erben. Das heißt, jeder, der Christus annimmt und das auch bekennt vor Menschen, wie etwa in der Taufe, der zieht ihn an, und was Gott sieht, ist dann nicht Mann oder Frau, reich oder arm, Jude oder Grieche, sondern er sieht Jesus. Er sieht Jesus Christus. Und Jesus ist wer? Jesus ist König. Das heißt, jede Schwester, die das macht, ist Queen. Royal Family. Und jeder Bruder, der das macht, ist König. Und wir werden herrschen, Leute. Wir werden unseren Teil zugeteilt bekommen. Darauf freue ich mich auch. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird, aber es wird gewaltig. Und das Größte wird sein, unter ihm. Das Größte wird sein, unter ihm zu dienen. Unter Christus, dem König der Könige, der übrigens ein Jude ist. In dem Fall hat sein Judentum nicht aufgehört. Er ist gekreuzigt worden als König der Juden und er wird wiederkommen als König der Juden. Und darüber predige ich das nächste Mal. Und das bedeutet, mit Abraham hat Gott das festgemacht. Abraham ist ein Segen für alle. Und dieser Segen für alle kommt durch einen Samen, wie in Galater 3 gerade gelesen. Dieser eine Samen, das hat Gott schon im Kopf gehabt damals, das war Christus. Und dann wurde auch offenbar, wie das geschieht. Und das ist das, was mich bewegt. Warum hat Gott dieses Land Moria ausgesucht? Warum hat er gesagt, geh auf den und den Berg? Ich sag dir genau, wo du hingehen musst. Warum? Dieser Berg kommt in der Heilsgeschichte 3-mal vor, wo ganz Entscheidendes geschieht. Und zwar ist es so, dass der Ort Moria, das Land Moria mit diesem Berg, später auftaucht in der Geschichte von David. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen, 2. Chroniker 3, Vers 1, in Jerusalem auf dem Berge Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne des Araunas, des Jebusiters zubereitet hatte. Und das ist so, dass David gesündigt hatte mit einer Volkszählung und Gott hat ihm die Wahl gegeben zwischen 3 verschiedenen Plagen und er entschied sich dafür, dass eine Pest kommt oder eine Krankheit kommt. Und dann, weil er wollte sich selber schonen, er wollte nicht nochmal fliehen vor seinen Feinden, davon hatte er genug. Und dann sterben. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit, in 2. Samuel 24, sodass von dem Volk starben von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute den Herrn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtet im Volk, ist es genug, lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Da aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn, siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan, was haben diese Schafe getan, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. David sieht den Engel, 70.000 Mann sind gestorben. 70.000 Leute, Menschen, Männer, Frauen, Kinder. Und David sagt, ich habe gesündigt. Stopp die Plage, töte mich. Töte mich, mein ganzes Haus, das Haus meines Vaters, aber lass sie leben. So denkt ein echter Regent. Er hat gesündigt, das war verkehrt. Gott rettet Sünder und Gott vergibt Sündern. Gott hätte ihn töten können. Und die Heilsgeschichte wäre wieder mal. Weil Gott hatte sich schon festgelegt mit 2. Samuel 7, dass der Erlöser aus der Linie Davids kommt. Jetzt bietet David genau das an, was bei Moria geschehen war, wo Gott das als Test gemacht hatte. Diesen Test hatte Abraham bestanden. Und wieder steht die Heilsgeschichte auf der Kippe. Und Gott sagt ihm, mach das und das und das. Und er kauft das Feld für 50 Silberschickel, er baut den Altar, er bringt das Opfer und der Plage wird gewährt. Das ist Jerusalem. Es ist der Tempelberg. Moria ist der Tempelberg. Auf dem Tempelberg hat Abraham Isaak fast geopfert. Auf dem Tempelberg hätte Gott fast entschieden, David und sein Geschlecht auszulöschen und der Erlöser der Welt wäre nie geboren worden. Und auf dem Berg von Moria geschieht, was in Römer 8 steht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? welcher seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern für uns alle dahingegeben, wie sollte er nicht mit ihm uns alles schenken? Christus ging auf diesen Berg Moria zum Garten Gethsemane und sagte, Vater, aber Vater, es ist dir alles möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er betete stundenlang in dieser Nacht. Das war eine jener Nächte, wo er durchgebetet hat, in der Passanacht. Aber er musste das Passalam werden. Kein Mensch wäre erlöst worden, niemand, niemand. Bei Abraham rief der Engel des Herrn vom Himmel, halt! In Jerusalem schrie die Menge, Kreuz gehen, Kreuz gehen. Niemand hat Halt gerufen. Abraham, Vater vieler, Vater der Menge. Der irdische Abraham ist ein Abbild des himmlischen Abraham. Gott will Vater aller Welt sein. Gott will Vater nicht nur Israels sein, sondern Vater. Er will den Segen Abrahams zu allen Völkern bringen. Er will Vater aller Deutschen sein und aller Chinesen und aller Hamas-Anhänger, dass sie sich bekehren mögen und sich zur Liebe Gottes bekehren und zum Kreuz und zur Erlösung. Gott hat alles mit ihm geopfert. Kommst du mal bitte nach vorne, vielleicht mit deiner Frau? Hast du das Bild gemalt? Kommt ihr bitte nach vorne beide? Das ist der Künstler, der das Bild gemalt hat. Ich habe heute Morgen das Bild angeguckt und hinten gelesen. Ich war ja in Pakistan 18 Jahre und habe die Schrift gelernt, aber du kannst es besser lesen. Sag das bitte nochmal, was hier steht. Ja, und hier ist unterschrieben. Was ist dein Name?
Majid.
Majid. Also, das haben wir von Majid geschenkt bekommen. Kannst du erklären, was die Form des Blutes, was bedeutet das? Ihr seht das dort, ne? Das seht ihr dort. Hier ist die Erde sichtbar, ihr seht das, den Globus der Erde. Das Kreuz ist der eine Weg zu Gott, das ist die Tür zu Gott. Das Blut Jesu Christi deckt die ganze Erde ab. Das ist das, was im Johannes 1, Vers 29 steht. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Warum die Form des Blutes, was bedeutet das? Ist das eine Schrift? Das ist nur ein Bild.
Ja, nur ein Bild. Und hier ist wir müssen wissen, was ist Jesus Christus.
Ja. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir so sehr für dieses Bild. Das ist so toll. Wir sind oft im Konferenzzimmer, da hängt das, und ich habe es öfters angeguckt und habe gedacht, das ist so schön, das ist so wie wenn der Künstler eine Vision gehabt hätte und das zum Bild gemacht hat. So schön ist das. Das ist so aussagekräftig. Und das ist das, wie Gott durch Golgatha und durch die Auferstehung zu Ostern zum Vater werden will von jedem, auch zum Vater von dir. Er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Wie der berühmte Vers sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Amen.